Dürfte ich noch kurz bitten, mir ein bisschen mehr Licht zu geben? Ich danke dir. Super. Ich möchte euch grüßen. Wieder mal an einem Mittwoch herzlich grüßen. Halte das für ein Vorrecht, wirklich ein Vorrecht, in dieser Art und Weise mit euch die Bibel zu studieren, in dieser Art und Weise Gemeinschaft zu haben, und dass wir das wieder heute Abend haben dürfen, ist nach wie vor Segen, nicht selbstverständlich. Ich bin Jesus sehr, sehr dankbar dafür und will ihm auch danken, vom Herzen beten. Lad euch dazu zum Gebet auf. Stehen wir auf, denken wir an die, die heute nicht da sind. Ich glaube, in der Zeit sind viele krank, liegen im Betten. Aber lasst uns für sie auch ins Gebet mit hineinnehmen und um den Segen Jesu und auch für diesen Abend bitten. Amen.
Jesus Christus, wir Menschen leben nicht nur von dem, was wir hier auf der Erde essen können, sondern genauso auch von dem Wort, das du uns hinterlassen hast und das von dir ausgeht, was unsere Freude, unsere Kraft, unsere Wonne. Wir brauchen diese Belebung durch dein Wort, diesen Trost, dieses Licht. Danke, dass du auch heute Abend schenken möchtest und dass da so ein tiefer Friede liegt, in dein Wort einzutauchen, darin zu studieren. Danke für die Möglichkeit, heute Abend es erklärt zu bekommen. Neige unser Herz bitte dazu, öffne unsere Augen, dass wir verstehen können, und verbinde unsere Herzen damit. Amen.
Amen.
Mein Herzen ist, Herr, will ich dir auch sagen, und ist die Dankbarkeit dir gegenüber für diese Möglichkeit, hier zu kommen, dein Wort zu hören, ausgerichtet zu werden. Danke besonders auch für die nötige Kraft und Gesundheit, dass du uns noch schenkst, die wir gehört haben, und auch viele unserer Geschwister, deine Kinder, die auch krank sind, dass du sie auch da zu Hause segnest und ihnen die Möglichkeit gibst, Telefon verfolgen werden und dass auch dort mit deinem Wort geschenkt werden. Ich schenke dir viele Vollmacht von dir, Herr, dass du weißt, dass dein Wort wirklich aufregt für deine Ehre und auch für unsere Stärken und Aufrichtung.
Amen. Amen. Jesus Christus, ich danke dir für die Geschwister, für die Gemeinde. Danke, Herr, für die Gebete, die sie gesprochen haben. Bitte, Herr, dass du sie erhörst. Ich will mich da mit anschließen in die Bitte, Herr, dass du auch diesen Abend segnest an uns, dass unser Glaube dadurch mündiger wird, fester wird. Ich will auch für die bitten, Herr, dass du sie segnest, die heute nicht unter uns sein können. Jesus Christus, dass sie gestärkt werden, ob sie hören, schauen oder einfach im Geist verbunden sich wissen. Herr, segne sie und gib Kraft, wo es notwendig ist, am Leib. Gib Ermutigung und Stärkung an der Seele. Du vermagst es zu tun. Wir befehlen sie dir an. Die danken, wirklich danken dir für die Gnade, die wir haben, jetzt über die Jahre so intensiv dein Wort zu studieren, den Petrusbrief so intensiv durchzuarbeiten. Ich staune darüber, Herr, und ich kann es mir nicht anders erklären, dass du durch deinen Geist, Herr, ziehst und auch die Freude darüber schenkst, Herr, dass über diesen langen Zeitraum trotzdem Hunger da ist und Bereitwilligkeit, so danke ich dir vom Herzen dafür. Und bitte, Herr, öffne uns wieder heute dein Wort, dass wir hineinschauen, dass es uns wirklich zu Kraft, zu Freude, zur Erkenntnis, zum Verständnis, zur Ermutigung sein wird. Herr, nach deiner Gnade, nach deinen Gaben magst du geben. Ich danke dir dafür. Amen. Ich möchte euch bewusst wieder mit dem Petrusbrief starten. Das heißt, ich lese euch 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Wir sind wirklich jetzt eine lange Zeit in diesen Versen unterwegs. Ich weiß nicht, wie viele Monate beschäftigen wir uns mit diesen ein paar Versen. Mein Anliegen ist ja grundsätzlich, es nicht nur bestimmte Dinge zu lehren und zu sagen, so ist es, sondern mein Anliegen in der Lehre ist und in der Verkündigung ist Mündigkeit. Das ist mein großer Wunsch, dass ihr nicht hört, was richtig ist, sondern dass ihr versteht, was richtig ist. Und dass ihr selbst die Schrift gut kennen und gut kennenlernt und vor allem auch dazu angeleitet werden, bewusst und ich glaube eher unbewusst, wie man mit der Schrift umgeht. Habe ich ein ganz großes Anliegen, da eben in dieser Richtung mündig zu machen. Und in der Art und Weise, wie man mit den Versen umgehen kann. Man kann die Bibel lesen am Stück und das ist gut. Man kann kapitelweise lesen und einen ganzen Überblick bekommen. Man kann es bücherweise lesen, empfehle ich auch. Einfach mal die Zeit sich zu nehmen und ein biblisches Buch mal am Stück zu lesen. Also wirklich von Kapitel 1 bis eben 28 oder wie auch immer. Mal am Samstagvormittag einfach mal das Matthäus-Evangelium durchlesen. Ich empfehle, legt es euch sehr am Herzen, mal so eine Zeit zu haben oder irgendwo hinzufahren und mal den Römerbrief durchzulesen. Ich sage, ich habe mal ein Römerwochenende. Und was am Stück, ich empfehle euch das sehr. Das ist sehr gewinnbringend und das ist, ich muss euch ein Zeugnis geben, das war meine erste besondere Erfahrung beim Bibellesen, meine persönliche. Ich kann mich erinnern, ich war 16 oder 17 und ich habe mir vorgenommen, ein Evangelium am Stück zu lesen. Damals noch in meiner 84er Luther-Übersetzung. Und ich kann mich erinnern, wie ich auf meinem Sofa saß, kein schönes Sofa, aber ich saß auf diesem Sofa und ich las das Johannesevangelium am Stück. Und ich kann euch dieses Zeugnis geben, es ist etwas passiert. Ich spürte, der Herr durch seinen Geist ist anwesend. Und mich überkam so eine Ehrfurcht. So eine Ehrfurcht. Ich wusste nicht, ob ich mich darüber freuen oder ob ich Angst haben soll. Und das war meine erste Erfahrung, mal ein biblisches Buch am Stück durchzulesen und die ganze Botschaft mal am Stück zu erfassen. Das ist viele, viele Jahre her. Und ich möchte euch dazu ermutigen. Auf der anderen Seite aber möchte ich euch genauso ermutigen, sich Zeit zu nehmen und nicht so schnell über bestimmte Verse drüber zu gehen. Und das ist jetzt ein Beispiel, wenn wir den Petrusbrief durcharbeiten, dass wir uns auch die Zeit nehmen, einzelne Verse genau anzuschauen, dann wiederum von den einzelnen Versen bestimmte Themen zu nehmen und dann Exkurse zu machen. Das heißt, wenn man in einem Vers ist und sich da die Frage bzw. über die Gnadengaben was gesagt wird, dass man sich die Zeit nimmt und mal über die Gnadengaben in der Bibel wieder forscht und dann erst das Studium des Briefes fortsetzt. So, in dieser Kombination, wir lesen die Bibel als Ganzes, aber wir vertiefen uns in einzelne Verse und momentan sind wir da in diesem Abschnitt. Ich lese euch nochmal bewusst vor, Kapitel 4, ab Vers 7 bis Vers 11. In meiner neuen Bibel ist es nicht mehr so stark markiert, das heißt, ich kann wieder die einzelnen Wörter lesen. Die alten konnte ich die Sätze gar nicht mehr lesen, weil sie so bemalt worden sind. Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So wunderbare, herrliche Verse. Ich ahnte selbst nicht, wie lange wir dazu brauchen werden, sie durchzuarbeiten. Wir haben uns am Anfang dann mit den letzten Dingen beschäftigt von diesen Versen. So einen Überblick über die Endzeit haben wir uns verschafft. Dann haben wir uns mit dem Thema des Gebets beschäftigt, ausgehend von diesen Versen. dann über die Erbauung und wie die Gemeinde erbaut wird durch die Liebe, durch Gastfreundschaft und eben durch die Gnadengaben, durch die Gaben, wie wir miteinander dienen. All diese Themen sind in diesen Versen und wir haben uns Zeit genommen, das genau anzuschauen. Und jetzt als Letztes, und ich würde sehr mich freuen, wenn ich es schaffen würde, heute das abzuschließen, diesen Abschnitt, sodass wir ab nächstes Mal wirklich vorwärts gehen. Ich hoffe, dass der Herr Gelingen schenkt. Und als Letztes haben wir uns intensiv mit den Gnadengaben beschäftigt, weil ich denke, es ist gut, dass wir auch darüber ein besseres und ein tieferes Verständnis haben. So haben wir uns Römerbrief angeschaut, wir haben uns Korintherbrief angeschaut und in diesem Zusammenhang haben wir uns mit der Gnadengabe der Weissagung beschäftigt, weil Paulus sagt, das ist die Gabe, nach der wir in besonderer Weise streben sollen. Und in der letzten Bibelstunde habe ich euch kurz die Weissagung vom Alten Testament kurz aufgezeigt mit drei Schwerpunkten. Der erste Schwerpunkt, dass die Weissagung einen Aspekt hat, dass Gott sich offenbart und Gott sein Volk leitet durch sein Wort. Also im Beispiel von Mose oder durch die Propheten. Es wird Gottes Wille offenbart durch Weissagung. So, das begleitet immer mit der Gabe des Geistes und durch den Geist, den Gott gibt, werden Menschen befähigt, Gottes Willen zu offenbaren und somit das Volk Gottes anzuleiten in dem, was sie tun oder eben nicht tun sollen. Das hat was mit der Weissagung zu tun. Das Zweite ist, dass Weissagung auch etwas mit Loben, mit Verherrlichen zu tun hat. Auch das finden wir im Alten Testament und ich habe euch beispielhaft das gezeigt, gerade an Asaf und all denen, die David eingesetzt hatte, im Tempel den Lobpreis Gottes zu dienen, dass sie Gott mit Psalter und mit Harfen und mit den Instrumenten Gott weissagten. Das heißt, sie musizierten und es geht nicht nur darum, dass sie instrumental das taten, sondern viele von diesen Weissagungen und somit auch Prophezeiungen über den Erlöser, über Christus, finden wir in den Psalmen. Herrliche Verkündigung des Evangeliums. Sie hatten nicht vor, eine Predigt zu halten. Sie hatten auch nicht vor, eine Lehre zu halten. Sie hatten vor, ein herrliches Lied zu singen und Gott zu loben. Dadurch entstand Schrift. Dadurch entstand ein Großteil der Psalmen. So, da ist auch Weissagung, das heißt, durch den Geist befähigt, haben sie Gott gelobt. Und in diesem Lob hat Gott vieles von seinem Willen und von seiner Weisheit uns offenbart. Herrlicher Aspekt. Das heißt, das ist, was ich für wichtig halte, dass Weissagung nicht nur prophetisches Reden bedeutet im Alten Testament, sondern auch Lob und Verkündigung, Verherrlichung bedeutet. Und eine Sache wollte ich euch auch eben noch ansprechen und das auch mitteilen, dass Gott auch Menschen gebraucht zum Weissagen, das heißt den Willen Gottes offenbaren, nicht sogar solche, die gar nicht Kinder Gottes sind oder im Dienen, an ihn glauben, sondern wie Bileam hat er zum Beispiel jemanden gebraucht, um einen falschen Propheten, einen geldgierigen Propheten gegen seinen Willen vermag sogar Gott zu weissagen und seinen Willen zu offenbaren. Wie? Der ist souverän, durch seinen Geist gebraucht er also verschiedene Wege, verschiedene Arten und Weise, wie er seinen Willen kundtut. Das ist ein kurzer Überblick über das, was wir letztes Mal in Bezug auf die Weissagung, zur Weissagung uns angeschaut haben. Heute möchte ich 1, 2, 3 Bibelstellen, nicht mehr, 2 oder 3 Zweigen sollen reichen, damit wir Vers 11 heute auch abschließen können, möchte ich euch nochmal kurz vertiefen, was sagt das Neue Testament über Weissagung. Und ich denke, wenn wir das haben, dann haben wir recht gute ein gutes Fundament, damit wir damit auch in unserem Dienst damit gut umgehen können. Wir kehren ganz kurz zum 1. Korintherbrief zurück, Kapitel 14. Und ich starte von da noch einmal euch ganz kurz dieses Thema der Weissagung, nach der die Gemeinde streben soll, nochmal vom Neuen Testament zu entfalten. 1. Korinther, Kapitel 14. So, ich werde da jetzt nicht mehr wiederholen, was das Thema und all das, ich glaube, die letzten Bibelstunden habe ich das genug getan. Kapitel 14, Vers 1 soll uns damit hineinnehmen. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Also hier wird deutlich, worauf Paulus den Schwerpunkt der Weissagung legt. Also strebt vor allem. Also das soll in der Gemeinde groß gehalten, groß gemacht, wichtig gemacht und für eine sehr wichtige Gabe gehalten werden. Nicht die Zungenrede soll groß gemacht werden, sagt Paulus, die Weissagung soll groß gemacht werden. Also das muss der Gemeinde klar sein, dass es wichtig ist. Warum? Jetzt erklärt das. Und das ist die erste gute Definition, die wir über Weissagung haben, und damit wir verstehen, was Weissagung ist. Ich lese Vers 2, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, was ja nicht schlecht ist. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Darum ist diese Gabe so groß und so wichtig. Für was? Für die Gemeinde. Unser Zusammenhang vom Petrusbrief, und darüber reden wir über die Gnadengaben, es geht ja darum, dass wir die Gemeinschaft erbauen, dass die Gemeinschaft erbaut, der Leib Christi gestärkt, wächst und letztendlich auch vollendet wird. Auf die Wiederkunft Jesu Christi. Da steht als eine Braut, die für Jesus zubereitet ist. Und die Gnadengaben, die Jesus der Gemeinde gibt, haben dieses Zweck. Die Gemeinde soll erbaut werden, als Ganzes. Und Paulus macht diese Gabe der Weissagung so groß. Warum? Er sagt, wenn wir den Willen Gottes offenbaren, wenn wir den Willen Gottes mitteilen, wenn der Wille Gottes erfahren wird, und zwar in einer Sprache, die wir verstehen, dann geschieht das Folgendes. Wenn geweissagt wird, dann ist es für die Menschen. Also sie sollen es hören, nicht Gott soll es hören in erster Linie, die Menschen sollen es hören. Und dann, was passiert? Damit sie erbaut werden, aber auch ermahnt werden und auch, wo es nötig, getröstet werden. Also das ist im Wesentlichen eine Weissagung. Gottes Wort ergeht. Und dieses Gottes Wort an die Menschen, und das bewirkt bei den Menschen, dass sie den Willen Gottes erfahren. Dadurch bekommen sie Erbauung, dadurch bekommen sie Ermahnung und dadurch aber bekommen sie auch Trost. Darum ist diese Gabe so wichtig. Also das ist eine erste gute Definition, wozu die Weissagung wichtig ist. Wir haben schon so ein bisschen im Hinterkopf vom Alten Testament, in welcher Form das Ganze passieren kann. Aber den zweiten guten Hinweis finden wir wiederum in Kapitel 14 und gehen nochmal in Vers 22. Das ist Paulus Resümee nochmal, sagt er, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht für den Glauben, sondern für den Ungläubigen, habe ich euch versucht zu erklären. Die Weissagung aber ist nicht für den Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. So. Diese Gabe ist kein Zeichen des Gerichts, wie die Zungenrede. Wer nicht versteht, was ich gerade sage, ihr könnt das gerne nachhören, die letzten zwei Bibelstunden. Diese Gabe ist nicht zum Gericht. Diese Gabe, die Zungenrede, ist eine Gabe zum Gericht. Man soll nicht das Wort Gottes verstehen, das ist Zungenrede. Die Weissagung aber ist kein Gericht, sondern es ist Gnade, damit man Gottes Wort versteht. Von daher streben wir und suchen wir natürlich, welche Gabe? Welche Gabe halten wir hoch? Natürlich die zu Gnade und nicht zu Gericht ist. Wir suchen das, was erbaut, was stärkt, was ermahnt, was tröstet, was Menschen überführt. Diese Gabe wollen wir fördern, diese Gabe wollen wir hochhalten und diese Gabe wollen wir für wichtiger halten. Und das ist ja das ganze Anliegen des Apostel Paulus. Interessant. Schaut mal mit mir Kapitel 14. Ich lese ab Vers 26. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? Jetzt redet er von der Zusammenkunft. Also das ist, was wir als Gottesdienst verstehen, wenn Christen sich versammeln. So, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm. So, was ist ein Psalm? Wir kennen die Psalmen. Wozu dienen die Psalmen? Zur Erbauung der Gemeinde. Wenn wir einen Psalm lesen, wenn wir einen Psalm singen, dann ist es nicht nur so, dass wir einfach einen Liedblock haben, sondern wir preisen Gott, wir verherrlichen Gott, wir sagen Wahrheit über Gott, aber dadurch stärken wir uns, weil wir ja unter das Wort Gottes kommen. Und das ist Zeugnis der Schrift, dass die Gemeinde unter viele Art und Weise ständig unter dem Wort sein soll. Kolosserbrief zum Beispiel. Die Gemeinde muss in allem, was passiert, ständig unter dem Wort sein. Wenn sie ein Lied singt, dann muss sie unter das Wort kommen. Wenn sie ein Gebet hört, muss sie unter das Wort kommen. Wenn sie das Wort Gottes, also gepredigt, gelehrt wird, sie muss permanent unter das Wort kommen. Aber die Form ist verschieden und die Form kann unterschiedlich sein. So sagt Paulus, so hat einer ein Psalm, ein anderer eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede. So, er sagt, es gibt verschiedene Formen im Gottesdienst. Er redet über diese Dinge. Dann sagt er, Vers 27, wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander, und dann lege einer aus. Darf ich euch an dieser Stelle nur diese kurze Anmerkung machen und dabei belassen, ohne wieder da zu arg zurückzurudern? Wenn man allein das beachten würde, würde der Großteil der ganzen Zungenredebewegung und Gemeinden, was passiert, nicht mehr stattfinden. Wie viel soll die Zungengerede, nehmen wir mal an, diese Gabe ist in vollem Maße immer noch da und von Gott gegeben und ist nicht ausgelaufen, wie ich es versucht habe zu erklären. Wie viel sollten im Gottesdienst in Zungen reden? Nach der Schrift? Sagte, wenn jemand in einer Sprache redet, soll zu zweien oder höchstens zu dritt. Das ist nicht viel, gell? Ist nicht viel. Warum? Weil man mit dem Übersetzen da nicht mehr hinterherkommt. Schwierig, das Geblabere zu übersetzen. Ganz schwierig. Für diejenigen, die Gabe der Auslegung der Sprachen hätten, die hätten einen harten Job. Ja? Jetzt schaut mal, was er dann sagt. Ich will damit nur sagen, da allein dadurch grenzt sich das schon ein. Und selbst wenn man sich darauf berufen sagt, aber von der Schrift, im 1. Korinther Kapitel 12 bis 14 lehrt die Schrift, dass es Zungenrede gibt. Ja, man muss beachten, was sie sagt, aber man muss aber genauso beachten, dass er sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann nur zwei oder drei, mehr nicht. Und dann sagt er Folgendes, Vers 28, wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er es in der Gemeinde. Das heißt, wenn niemand in der Lage ist, es auszulegen, und dann trotzdem und alle auf einmal, dann sagt die Schrift, dann nicht reden, oder? So, es gibt unklarere Aussagen in der Schrift. Ehrlich, es gibt weit schwierigere Auslegungsstellen. Das ist sehr klar. Paulus sagt, in was für eine Ordnung der Gottesdienst stattfinden soll. Und er sagt, es soll in einer Ordnung und ordentlich geschehen. Das ist sein Anliegen, es soll ordentlich geschehen. Warum? Man muss das Wort Gottes verstehen können, das ist das Anliegen. Man muss dem Wort Gottes Raum geben, man muss es hören können und man muss es verstehen können. Und darum redet er jetzt, und jetzt interessant, ab Vers 29. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. So, Propheten gibt es auch. So, sage ich auch ganz kurz was zu den Propheten, aber wiederum, wie viel sollen reden? Auch nur zwei oder drei. Warum? Der Sinn ist gleich, genau das Gleiche. Die anderen sollen urteilen. Das heißt, wenn jemand aufsteht und sagt, ich bin ein Prophet und ich habe ein Wort Gottes, dann fallen nicht alle in Ehrfurcht auf den Boden und sagen, oh, so, jetzt müssen wir es annehmen, sondern man muss urteilen. Und Paulus sagt, urteilt darüber, prüft es. Prüft es. Und es gibt ein Kriterium, deswegen gibt es auch eine Gabe der Geistesunterscheidung und es gibt das Wort Gottes, es gibt die Offenbarung Gottes und wir prüfen, ob das Gottes Wort sein kann. Was das Prüfkriterium ist, werde ich euch gleich euch zeigen aus ein, zwei anderen Stellen. Aber es geht zu prüfen. Warum spricht er hier über die Propheten? Es gibt einen Unterschied es gibt parallel zu den Prophetie des Alten und des Neuen Testaments, aber es gibt auch einen Unterschied zwischen den Propheten. Denn zu der Zeit, als Paulus das schreibt, war das Neue Testament noch nicht geschrieben. Und darum wird die Grundlage der Gemeinde gelegt, haben wir gelesen im Epheserbrief, Kapitel 2, die Grundlage der Gemeinde wird gelegt auf welche Grundlage? Der Apostel und Propheten. Warum? Weil die eine Aufgabe von Gott bekommen haben, dass den Willen Gottes in Bezug auf die Gemeinde und das Evangelium von Jesus Christus zu offenbaren und zu legen und zu verkündigen. Und dies, weil aber das Neue Testament noch nicht geschrieben war, es war ihre Aufgabe, es zu schreiben. Es war ihre Aufgabe, diese Grundlage zu legen. Begabte Gott diese Menschen mit dieser Gabe. So, Paulus war einer von den Propheten. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte, glaube ich, Kapitel 13, in Antiochia wird davon die Rede. Das heißt, es ist eine Gruppe, die den Willen Gottes offenbart bekommt und sie wiederum den Volk Gottes, sie lehrt und sagt, auf dieser Grundlage müssen wir bleiben. Und so sagt Paulus, ich habe diesen Grund gelegt, alle anderen bauen darauf. Aber die Apostel und Propheten haben diese Grundlage gelegt. Die nächste Generation, wer weiß es noch? Nach Epheserbrief? Evangelisten und dann kommen Hirten und Lehrer. So in gewisser Weise ist das die Entwicklung der Gemeinde, könnten wir so beschreiben. Aber auch hier, ohne jetzt zu spezifisch auf die Prophetie einzugehen, ich persönlich sage doch noch einen Satz dazu. Ich glaube, dass es heute prophetische Prophetie gibt, aber nicht in dieser Weise. Nicht in der Weise des Offenbaren des Willen Gottes, als ob es noch etwas Neues gibt, das die Gemeinde noch nicht weiß. Spätestens mit dem Beenden der Offenbarung, mit dem letzten biblischen Buch, hat diese Grundlage aufgehört und das ist unsere Grundlage. So, die Prophetie im Neuen Testament und in unserer Zeit ist nicht die, dass wir einen neuen Willen Gottes offenbart bekommen, den wir nicht kennen, sondern ich bezeichne es als prophetische Rede. Und was ich damit meine ist, nicht, dass der Prophet in die Zukunft schaut, sondern der prophetische Rede ist die, wenn Gott einem Menschen die Gabe gibt und eine Berufung gibt, zu einer bestimmten Person oder Personengruppe, zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Botschaft zu sagen. Das ist prophetische Rede. Das heißt, ich bin Lehrer. Das ist meine Gabe gegeben aus Gnade. Gut oder nicht gut, eine andere Geschichte. Aber ich weiß, dass Gott mich dazu berufen hat. Wisst ihr, ob ich euch dieses Thema heute sage oder nächsten Mittwoch, ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass ich es euch sage. Es ist meine Aufgabe, euch als Lehrer zu lehren, dass ihr im Glauben Fortschritte macht und wächst. Aber Gott gibt Menschen und gibt eine Botschaft, die muss die Gemeinde an diesem Sonntag und muss diese Botschaft zu dieser Zeit hören. Nicht einen Sonntag früher und nicht einen Sonntag später, sondern sie muss es da hören. Das ist, wenn Gott unmittelbar seinen Willen nicht neu offenbart in dem Sinne, das, was vorher nicht war, aber dass er zu der Gemeinde spricht und sagt, hör zu, hör jetzt genau zu, es gilt dir heute. Und es gibt solche Prediger, das sind solche Propheten, das sind keine Lehrer. Und sie gebraucht Gott und dann weiß man heute, das war für mich. Das war für mich. In dieser Weise glaube ich schon, dass es heute noch die prophetische Gabe gibt, aber nicht in dieser Weise, dass der Wille Gottes neu offenbart werden. Versteht ihr den Unterschied? Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Okay, wichtig aber bei all dem, was ich jetzt sagen möchte, ist Folgendes. Wiederum, es geht darum, dass es in einer Ordnung geschieht. Auch diejenigen, die den Willen Gottes offenbaren, sagt Paulus, nur zwei oder drei, auch nicht mehr. Warum? Weil dann kriegt ihr wiederum nicht mit, was Gott von euch will. Ihr sollt den Willen Gottes hören, verstehen und eben dann auch anwenden, danach leben können. Ich lese ab Vers 30, wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Nicht nur die Reihenfolge, er sagt, so, nicht durcheinander. Ich war sehr froh, dass einer von den Brüdern, als ihr gebetet habt, beide, dass einer nachgegeben hat. Ist nicht keine einfache Situation. Mal gibt es eine Nacht, dafür das der nächste. Ich weiß, das ist alles gut. Der Punkt ist aber, wenn beide beten, ich will beide Gebete hören, weil ich will dadurch getröstet werden. Ich will hören, dass sie beten, dass Gott es gut segnet. Und dann will ich ein Amen dazu sagen. Aber wenn ich das nicht verstehe, was beide, weil die beide durcheinander beten, wie kann ich ein Amen dazu sagen? Schwierig, ein Amen dazu zu sagen. Selbst wenn ich sage, okay, es wird gebetet, okay. Aber die Gebete dienen auch, damit wir erbaut und gestärkt werden. So sollen wir auch einer nacheinander beten, damit wir erbaut und gestärkt werden. Und glaubt mir, wir als Gemeinde, wir machen da richtig gute Fortschritte. Richtig gut. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden, bis 11 Jahre. Glaubt mir, ich wusste nicht damals, was Zungenrede bedeutet. Aber das klang so. Kennt ihr das, ja? Ja, wenn bei uns ins Gebet damals ging in Russland, dann beten, ich weiß nicht wie groß, für mich war es eine Riesengemeinde, ich muss meinen Vater fragen, wie groß sie war. Ich war klein, wirkte groß, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, es beteten alle und es klang, als ob 1000 Engel beten. Ich habe nichts verstanden. Damals wollte ich auch nichts verstehen, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte schlafen, habe es euch schon gesagt. Heute, ich will verstehen. Und ich freue mich über jedes Gebet und darum bete ich selber innerlich oft, weil ich höre. Ich rede viel, deswegen, wenn ihr betet, dann höre ich. Ich will hören, dadurch werde ich erbaut, weil dann höre ich euren Glauben, dann höre ich euer Zeugnis, euer Vertrauen und das stärkt mich, das erbaut mich. So, auch die Gebete erbauen, aber nacheinander. Und das ist das Prinzip, was Paulus immer sagt. Wenn wir dienen und mit den Gaben dienen, dann lasst uns das nacheinander tun, damit wir von allem etwas haben. Und nicht hauptsächlich gedient, hauptsächlich gebetet. Nein, lasst uns auch aneinander denken und füreinander das tun. Allein der Gedanke, dass wenn ich bete, auch diesen Gedanken zu haben, ich will meine Geschwister dadurch trösten, auch erbauen. Das wäre auch gut, gell? Ja, wir reden mit Gott, aber wenn wir laut beten, dann lasst uns auch daran denken, die Geschwister dadurch zu stärken. Das tut ihr, ich danke euch sehr dafür. Jetzt die weitere Definition oder nochmal eine Bestätigung, das habe ich gerade gelesen. So, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, das heißt den Willen Gottes offenbaren, oder in einem Psalm oder in einer Lehre oder in einer Prophetie in dem Kontext der damaligen Gemeinde, damit alle lernen und alle getröstet werden. Das ist das Ziel, lernen. Weissagung hat das Ziel, den Willen Gottes zu lernen. Und wenn man den Willen Gottes gelernt hat, darin auch dann einen Trost zu finden, weil man Gott kennengelernt hat. Inwieweit, möchte ich euch das auch gleich zeigen, was ist das Herzstück und ja, Herzstück der Weissagung, das Herzstück der Prophetie. So, ich belasse es vom Korintherbrief und gehe mit euch in fast die beste Definition von der Weissagung und bitte euch, mit euch in Petrus wieder mit mir zu gehen, aber diesmal im zweiten. In 2. Petrus, Kapitel 2. Ich halte das mit einer für die zweitbeste Definition. Die beste werde ich euch gleich vorlesen. 2. Petrus, Kapitel 1 ist das. Ich lese ab Vers 19. 2. Petrus 1, ab Vers 19. Petrus spricht über das Zeugnis. Er weiß, er wird bald gehen. Er erzählt davon, dass Jesus sich ihn offenbart hat auf dem Berg der Verklärung und ermutigt an der Offenbarung Gottes, das heißt an den Worten, die Gott uns mitteilt, an ihnen festzuhalten. Er tut es so, ich lese ab Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Also, sagt, das, was Gott offenbart hat durch die Propheten, er redet vom prophetischen Wort. Er sagt, es ist für uns eine Leuchte. Das heißt, Gott offenbart sich, damit wir den Weg erkennen. Das ist diese Ermutigung oder Ermahnung oder die Tröstung. Und was geht es zu erkennen? Er sagt, wenn wir auf die Prophetie, also auf die Offenbarung Gottes hinschauen und darauf gut achten, dann werden wir etwas entdecken, nämlich, oder es wird etwas passieren. Es wird ein Morgenstern in unseren Herzen aufgehen. Und der Morgenstern, den kennen wir, das ist Jesus. Das ist, daraufhin geht es hin. Das ist unser Weg. Das ist, was Gott im prophetischen Wort offenbaren will, den Morgenstern. Warum Morgenstern? Herzliche Einladung am Samstag zum Kreuzlichtseminar. Wir sind in der Offenbarung, da werden wir über Morgenstern reden. Da ist die Verheißung, wer ausharrt, wird den Morgenstern erben. Ja, und das erkläre ich dort, nicht hier. Dann mache ich euch neugierig und lade euch ein, auf irgendeiner Weise dabei zu wohnen. Ob es nachzuhören oder live zu verfolgen oder sogar uns da zu besuchen. Herzliche Einladung. So, aber so viel verraten, es ist Jesus, der Morgenstern. Und jetzt schaut mal, was Petrus jetzt sagt. Jetzt geht es um die Weissagung, Vers 20. Indem ihr dies zuerst wisst, also das sagt er, das ist das Erste, was wir wissen sollen, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Jetzt redet er von der Weissagung und interessanterweise sagt er, keine Weissagung der Schrift. Warum? Es gibt Weissagung der Schrift und es gibt Weissagung nicht der Schrift. Weissagung, das heißt, dass Gott Menschen ein Wort aufs Herz gelegt hat, sein Wort zu verkündigen. Aber es gibt eine Weissagung auch, die in dem Wort Gottes gemündet hat und als Wort Gottes geweissagt worden ist, sodass wir als ein prophetisches Wort haben zum Lesen. Und da ist hier die Rede von der Schrift. Das heißt, da, als Gott sein Wort offenbart hatte und seinen Willen kundgemacht hatte, um uns seinen Weg zu offenbaren, hat uns das aufschreiben lassen. Und das ist Weissagung. Und da sagt er, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, ist so wichtig. Das heißt, das ist eine wichtige Definition. Wenn jemand weissagt, dann sagt er nicht seine eigenen Gedanken. Wichtig. Er gibt nicht seine Meinung kund. Ich denke, das bedeutet das. Ich denke, nein, das bedeutet was anderes. Ich denke, es wäre gut, wenn wir das tun. Ich denke, es wäre nicht gut, wenn wir das nicht tun. Ich denke. Meine Meinung, meine Überzeugung, mein Verständnis, mein Glaube, all das ist nicht Weissagung. Weissagung ist, den Willen Gottes kundzutun, nicht deinen eigenen Willen kundzutun. Es ist keine Deutung der Menschen. Das heißt, ob die Geschichte oder Gottes Wirken oder Gottes Gnade oder die Heilstaten Gottes, man erklärt sie nicht aus seiner eigenen Perspektive, aus seinem eigenen religiösen Erfahren, aus seinem eigenen Verständnis, aus seinem eigenen Intellekt, aus seiner eigenen Klugheit. Es ist etwas, es ist kein Menschenoffenbarung. Das ist wichtig. Was ist es dann? Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das ist Weissagung. Das heißt, wenn Menschen den Willen Gottes tun und dabei nicht ihre eigenen Gedanken weitergeben, sondern den Willen Gottes weitergeben. Ich habe euch bewusst eine Stelle aus dem Alten Testament vorgelesen, wo der Prophet Micha war. Ist das Micha gewesen? Ja, glaube ich, Micha. Der gesagt hat, ich rede das, was Gott mir sagt, nicht was der König hören will. Ich sage nicht, was die Leute hören wollen. Weissagen, es wird schon gut werden. Es ist schon alles in Ordnung, kein Problem. Wie auch immer. Sondern man sagt nicht das, was die Leute hören wollen oder was man ihnen gerne sagen will, damit man ja vielleicht beliebt wird oder geliebt wird. Sondern man sagt das, was Gott will. Und das, und jetzt ist der Schlüssel. Getrieben vom Heiligen Geist. Das ist eine Gnadengabe, die durch den Heiligen Geist gegeben ist. Es ist von Gott geschenkt. Es ist durch den Heiligen Geist offenbart und durch den Heiligen Geist gewirkt. Wichtig, nicht eigene Gedanken, Gottes Gedanken. Ist es nicht unglaublich, dass Gott es schafft, in der Lage ist, Menschen zu nehmen, die sehr gerne eigene Gedanken weitergeben und trotzdem es geschafft hat, sein Wort zu schreiben, sodass wir sagen können, unfehlbar. Das ist doch faszinierend, oder? Faszinierend. Seine Souveränität, in seiner Allmacht, in seiner Weisheit vermochte er uns seinen Willen kundzutun. Ich kann es in Worte nicht fassen, was das für ein Privileg ist. Nicht nur das zu haben, nämlich sein Wort, seinen Willen, nicht, und sogar zu glauben, dass das nicht einfach von Menschen, von Paulus seine Meinung, von Mose seine Meinung, von Johannes seine Meinung, sondern Gottes Wort ist. Und wisst ihr was? Ich zweifle keinen Augenblick daran. Wisst ihr, das ist ein Privileg. Und wenn du das hast, dann gehörst du zu den wenigen Menschen, die diesen Glauben haben. Die glauben, dass das absolut wahrhaftig unfehlbar Gottes Weissagung, Gottes Wort an uns ist. Die beste Definition, die mache ich mit euch und ich gehe mit euch in die Offenbarung. So, weiter kann ich nicht mehr gehen, das ist das letzte Buch. Da muss ich sonst aus den Karten euch das erklären und aus den Querverweisen. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3 beginnt so, nur ganz kurz, um euch zu zeigen, von was ich gerade geredet habe oder was Weissagung ist. Schaut mal, Kapitel 1, Vers 3, richtig? Habe ich schon richtig gesagt? Kapitel 1, Vers 3. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung. Glückselig, der liest und die hören. Das heißt, glückselig die Weissagung Gottes vernehmen können. Sie können es lesen. Kannst du es lesen? Alle können es lesen, oder? Ich vermute fast alle, doch alle, sind schon auch schon 5., 6. Klasse. Ist das nicht ein Vorrecht? Du kannst die Weissagung Gottes lesen. Du gehörst zu den Glückseligen. Und auch und hören. Du sagst, oh, lesen fällt mir schwer. Kann mich nicht so gut konzentrieren. Aber du kannst hören. Du gehörst zu denen, die zu beneiden sind. Warum? Weil du das Wort, die Weisung Gottes, Gottes Willen für dein Leben vernehmen kannst. Weil du es vernehmen kannst. Und dann heißt das, die das die Wort der Weisung hören und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also die Glückseligkeit ist, den Willen Gottes, der uns offenbart ist, zu bewahren, nicht zu vergessen. Warum? Jesus kommt bald. Und so endet auch die Offenbarung, wenn ihr mit dem Kapitel 22 geht. So, da sind wir wirklich am Ende. Wirklich am Ende der Bibel. Und da kommen wir dreimal, wiederholt es, dreimal. Das heißt, das ist der souveräne Wille des dreieinigen Gottes. In Vers 2. Und siehe, ich komme bald, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Schaut mal, er hat so angefangen, Jesus, so den Willen Gottes der Weissagung zu offenbaren, und so hört er mit auf. Wiederum die Glückseligkeit, glückselig, wer es bewahrt, was er hört. Okay? In Vers 10, und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches. Also mach es nicht so, dass die Leute es nicht verstehen sollen. Versiegle es nicht, Daniel muss es versiegeln. Man konnte Daniel nicht verstehen. Bis zu einem bestimmten Punkt konnte man Daniels Prophetie nicht verstehen. Es war versiegelt. Man las es und dachte, um was geht's? Um wen geht's? Von was für einer Zeit redet er? Wir verstehen das jetzt. Jetzt ist offenbart. In Jesus Christus ist offenbart. Und er sagt, das hier aber nicht versiegeln. Die Leute sollen es hören. Und sie sollen es verstehen. Und Vers 18, das ist die dritte Erwähnung der Weissagung. Vers 18, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches der Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen vom dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt von denen, die in dem Buch geschrieben ist. So, die Warnung ist, das ist der absolute Wille Gottes. Die Bibel offenbart, wie man vor Gott gerecht wird. Gott offenbart seinen Willen. Und wer diese Weissagung, wer etwas von dieser Weissagung wegnimmt, von dem Weg der Gerechtigkeit, oder wer etwas dazu tut, der sagt, ja, schon gut, aber man muss noch. Die Konsequenzen gravierend. So, was ich euch damit sagen will, das ist Weissagung, das ist etwas, was für uns grundlegend ist, was grundlegend für die Gemeinde ist, für die Erbauung, für die Ermahnung und für die Tröstung der Gemeinde. Und jetzt als letztes, was ist aber die Weissagung? Und jetzt schaut man mal, das ist mein Lieblingsvers. Kapitel 19. In der Offenbarung. Ich lese bewusst euch mal ab Vers 6. Man kann diese Verse nicht oft genug lesen. Warum? Weil darauf leben wir hin. Darauf richten wir uns aus. Das erwartet uns, und ich will euch das als eine herrliche Weissagung zusprechen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser, ab Vers 6 lese ich, und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen Halleluja. Jetzt wäre schön, wenn ihr alle Halleluja sagen würdet. Denn der Herr, unser Gott, aber ich muss erst zu Ende lesen, dann würdet ihr wissen, was ich meine. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Jawohl, jetzt kommt es langsam. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. So, darauf läuft sie hin. Die Herrschaft Jesu ist angetreten. Und das heißt, versteht ihr, in welcher Phase sind wir? Ab dem Moment, wo Jesus die Herrschaft angetreten ist, ist die Braut bereitet. Sie wartet noch, bis der Bräutigam sie holt. Wie herrlich ist das denn? Halleluja. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe glückselig, die nächste Seligpreisung, ja, Eine von den sieben Offenbarungen. Glückselig, die eingeladen sind zu dem Hochzeitsmahl des Lammes. Das verstehe ich. Glückselig, die Eingeladenen sind. Voll gut, gell? Wenn du weißt, ich bin eingeladen, ich habe eine Einladungskarte gekriegt. Ich bin erwünscht. Oh, wie schön ist das denn? Und dann heißt Folgendes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Das ist das Evangelium. Das ist Weissagung. Das heißt, die Braut Christi hat sich bereitet. Wie hat sie sich bereitet? Sie hat Kleider gekriegt. Und zwar welche? Reine Kleider. Das ist die Zubereitung der Frau. Sie hat sich da nicht angestrengt, hat sich geschminkt und angezogen und selbst und was weiß ich, fit gehalten, ins Solarium gegangen, um sich das schön zu machen für die Hochzeit. Das hat sie alles nicht getan. Die Art und Weise, wie sie fertig gemacht worden ist, sie hat etwas bekommen, ein Hochzeitskleid, und zwar eine reine Leinwand. Und was ist das? Das sind die gerechten Taten. Und dann denkst du, oh nein, aber ich habe doch keine gerechten Taten. Du hast ein Kleid bekommen, das voller gerechter Taten ist. Ist das gut? Da klebt eine Gerechtigkeit nach der anderen auf diesem Kleid. Und weißt du was? Es ist jetzt deine Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit. Aber von wem bekommen? Von dem Allmächtigen, dem Bräutigam selbst. Er hat dir seine Gerechtigkeit übergezogen. Ist das nicht herrlich? Das ist der Grund, warum dass du geschmückt bist. Dass du zu diesem Hochzeitsmahl bereitet bist. Du hast diese reinen Leinwände bekommen und bist eingeladen worden zu dieser. Ist schon nicht schlecht. Man ist sowohl Gast wie auch die Braut. Versteht das mal einer. Also was für eine tolle Hochzeit. Du kriegst zwei Einladungen. Ja? Du darfst die Braut sein und Gast dabei sein. Aus verschiedenen Perspektiven darfst du diese Hochzeit genießen. Und jetzt ist, und was ich damit sagen will hier, er sagt, das sind Worte Gottes. Und zwar welche? Wahrhaftigen. Das ist das Evangelium. Unwandelbar, es steht fest. Und jetzt, immer noch nicht das Beste, jetzt kommt das Beste. Und ich fiel zu seinen Füßen, also zu dem, der es gerade gesagt hat, nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht. Denn wer war das? Ein Engel, den Jesus gesandt hatte. Aber dieser Engel war so herrlich. Johannes hat ihn verwechselt, dachte, es muss Jesus sein. Und dann sagt der Engel, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht. Hey, wir machen den gleichen Job, wir haben die gleiche Aufgabe. Und jetzt schaut mal, welche. Und deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Also Freund, steh auf, wir haben eine Aufgabe. Wir sollen Gott anbeten. Wie? Wir haben das Zeugnis Jesu. Und jetzt schaut mal, bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das ist Weissagung. Die geschieht durch den Geist Gottes. Aber was ist der Inhalt der Weissagung? Das Zeugnis Jesu. Spätestens hier können wir jeden Propheten, jede Weissagung können wir prüfen. Denn das Zeugnis der Weissagung ist, oder der Geist der Weissagung, das heißt, der Geist Gottes, der die Weissagung in den Menschen bewirkt, denn kein Mensch hat durch eigene Deutung das hervorgebracht, durch den Heiligen Geist redeten sie. Und das, was dieser Geist nämlich als Zeugnis ihm gibt, den Willen Gottes kundtut, es ist das Zeugnis Jesu. Und was ist das Zeugnis? Er hat seine Braut reingemacht. Das ist die Weissagung. Es geht um die Erlösung der Braut Christi. Es geht um die Erlösung der Menschheit. Das heißt, die Weissagung ist nicht, ich sage euch, was in 10 Jahren mit dieser Welt passieren wird. Ob dann USA noch oder nicht, oder China, oder ob der Wohnungsmarkt so oder so. Hier geht es nicht um Börse, hier geht es nicht um all diese Dinge, hier geht es um das Zeugnis des Evangeliums. Und wenn jemand kommt und sagt, mir träumte, aber nichts mit Jesus zu tun hat, dann ist schon mal das erste Kriterium, wenn man sagt, stimmt etwas nicht. Es geht um das Zeugnis Jesu. Und er sagt, das ist der Engel Johannes und deine Mitbrüder, alle haben eins, nämlich das Zeugnis Jesu. Sie haben das Zeugnis Jesu und sie sollen dieses Zeugnis weitergeben. So, ich sollte nicht so viel versprechen, gell? Das ist grob umrissen, was Weissagung ist. Und ich verstehe, oder ich hoffe, ihr versteht, warum die Gemeinde das braucht. Durch den Geist soll die Gemeinde den Willen Gottes erfahren und verstehen, nämlich was das Zeugnis Jesu Christi ist. Und darum kämpft Paulus für diese Weissagung so in der Gemeinde. Sie sollen das Evangelium kennenlernen, sie sollen Jesus kennenlernen. Er sagt, das muss groß und das soll verständlich sein in der Sprache, die ihr hört, deutlich. Höchstens 2 oder 3. Ja, das reicht. Zwei oder drei Lieder, Psalmen. 2 oder 3 Predigten. Wird schon schwieriger, gell? Kommen nicht mit einer klar. Es soll in einer Ordnung sein, es soll verständlich sein, und das ist die Thematik. Wir brauchen jetzt nicht über die Zahlen reden. Es soll es verständlich sein, dass man das Evangelium hören kann. Das erbaut, das ermahnt, das tröstet die Gemeinde. Geht mit mir jetzt zum Petrusbrief zurück. Wir haben lange einen langen Ausflug gemacht und kehren wir jetzt zurück, und zwar nochmal Vers 10 und 11. Und jetzt mit all dem, was wir gehört haben über Gnadengaben. Ich hoffe, ihr habt zumindest das, gerade was ich gesagt habe, nicht vergessen. Hoffentlich die letzten 2, 3 Bibelstunden auch nicht. Jetzt sagt er, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Jetzt wurde uns geschenkt, jedem von euch wurde eine Gnadengabe geschenkt, damit die Gemeinde erbaut wird. Damit die Gemeinde erbaut wird, dass dieser Leib gestärkt wird, damit die Gemeinde Erbauung findet, damit die Gemeinde Ermahnung findet und damit die Gemeinde Trost findet. Jeder hat eine Gnadengabe bekommen, beziehungsweise ich sage das gerne, ein Blumenstrauß. Vielfältig in verschiedenen Aspekten, und ich glaube, dass kein Blumenstrauß dem anderen gleicht. Da ist Gott so kreativ und vielfältig. Jeder ist besonders und jeder ist schön. Aber das hat er getan. Und wichtig, er sagt, es ist eine Gnadengabe. Das hast du dir nicht verdient, das hast du geschenkt bekommen. Aber mit einem Ziel. Die Gnade bringt eben eine Aufgabe mit. Die Gabe bringt eine Aufgabe mit sich. Die Gabe bringt eine Aufgabe mit sich. Und jetzt Vers 11. Wenn jemand redet, so rede es erst aus Aussprüche Gottes. Und ich hoffe, jetzt versteht ihr, warum Petrus das so sagt. Wenn jemand die Gabe des Redens hat, jetzt haben wir auch da eine Vielfalt von dieser Gnadengabe. Aber er hat diese Kategorie des Redenden. Das heißt, es geht darum, wenn jemand das Wort Gottes mitteilt, das kann auf verschiedenartige Weise geschehen, nämlich verschiedenartige der Gnadengabe Gottes. Es kann zum Beispiel klassisch als ein Prediger, Gott beruft welche, die Gemeinde durch die Predigt erbauen, ermahnen, trösten sollen. Dann wiederum beruft er Lehrer, die durch das Lehren die Gemeinde erbauen, ermahnen und trösten sollen. Er beruft aber auch andere, die durch die Art der Seelsorge, das heißt den Menschen im Gespräch, in der Zuweisung des Rates, durchs Wort Gottes, ermahnen, erbauen und trösten sollen. So, wir haben auch da den Dienst am Wort, der ist vielfältig, also in der Art und Weise ist vielfältig. Und wir haben allein unsere Gemeinde, ich bin so dankbar für die Vielfalt, aber genauso auch die Vielfalt vom Schwerpunkt. Guckt mal, nehmen wir bei uns in der Gemeinde, wir haben viele Brüder, die der Herr uns schenkt, die uns am Wort dienen. Hört sich der eine gleich wie der andere an? Ich merke den Unterschied. Der eine hat den Schwerpunkt, der andere hat den Schwerpunkt, dem anderen ist das mehr wichtig. Auch das ist die Vielfalt. Auch da glaube ich, dass Gott jemanden etwas aufs Herz legt und für einen Schwerpunkt beruft. Und der hat ganz bestimmtes ein Anliegen. Zum Beispiel, einer ist ganz stark evangelistisch ausgerichtet. Und er hat immer ein Anliegen, das Evangelium dahin zu führen, dass die Menschen keine andere Wahl haben, als sich zu entscheiden. Das ist eine Gnadengabe. So, er hat immer ein Anliegen. Ich kenne welche, die kommen immer zu diesem Punkt. Ja. Und wenn ich die nie gemacht habe, müssen sie nach vorne kommen und das sagen. Ja. Dann gibt es andere, die haben den Schwerpunkt in auch in der Lehre selbst haben sie ein Anliegen. So die, ihr kennt bestimmt so Brüder, wenn die predigen, dann weißt du schon, um was es geht. Auch das nicht immer negativ, sondern es hat auch was mit Berufung zu tun. Der Herr legt ihnen eine Last. So predigen bestimmte Brüder immer über die Endzeit, weil sie sagen, der Herr kommt bald. Das sind mahnende Propheten, ja, die der Herr schickt, dass die Gemeinde wachsam bleibt. Solche braucht die Gemeinde auch, die immer wieder uns daran erinnern, Jesus kann auch echt bald wiederkommen. So, auch da, das heißt, auch im Inhalt, nicht nur in der Art und Weise des Predigens haben wir die. Der eine ist impulsiv, der andere ist ruhig, der andere hampelt rum, der andere bewegt sich kaum. So, ja, auch da haben wir eine Vielfalt. Auch das ist alles von Gott. Ja. So, der andere redet in seinem ganzen Körper, so wie ich gerade. Ja. Der andere redet ohne Körper, aber mit seiner Stimme, und das reicht vollkommen, lenkt nicht ab. Ja. So, was ich damit sage, auch selbst in der Art des Dienstes am Wortes haben wir eine Vielfalt. Und wenn wir das begreifen, hören wir auf zu beurteilen, hören wir auf zu verurteilen und hören wir auf zu messen und hören wir zu vergleichen. Annehmen. Die Gnadengabe, Gott gibt es aus, nicht wir suchen es aus. Man hört auch auf, und das war eine wichtige Lektion für mich, hört auf, jemand anders zu sein. Man hört auf zu kopieren. Ah, der stand immer so da, da muss ich auch immer so dastehen. Ich dachte, ich brauche immer eine Brille zum Predigen. So, weil das alle getan haben. Darum geht es nicht. Und dann, glaube ich, auch im Umfang. Das heißt, im Umfang vom Dienst am Wort. Das heißt, die einen beruft Gott in die Vollzeit. Er sagt, du musst die ganze Zeit predigen. Du musst die ganze Zeit dich vorbereiten und ich stelle dich frei. Die anderen sagt, gib dir einen kleineren Maß. Auch das ist eine Gnadengabe, nicht verdient. Und wenn jemand in der Vollzeit dem Wort Gottes dienen darf, ist das eine Gnadengabe. Das sucht man sich nicht aus. Manche würden das sich gerne aussuchen, weil sie denken, das ist ein cooler Job. Bin ich mein eigener Chef, mein eigener Herr. Ich würde gerne jedem mal geben, mal so einen Dienst zu tun. Dann wird man verstehen, dass es nicht einfach nur ein Job ist. Das heißt, der Umfang ist auch verschiedenartig und Gott teilt aus. Den anderen nimmt er in Vollzeit, den anderen als Zeltmacher, der andere darf ab und zu diesen Dienst tun. Das teilt auch Gott aus. Hören wir dazu auf, zu beurteilen, zu vergleichen und da auch Unterschiede zu machen, die der Herr eben nicht macht. Alle wichtig. Und somit will ich damit sagen, dass die Vielfalt auch von Gott gegeben ist im Dienst am Wort. Bei all dem aber, und das ist jetzt weit wichtiger als das, was ich jetzt gerade gesagt habe, schaut mal, was er sagt. Wenn jemand redet, also hier ist nochmal der Bereich der Gnadengabe, das Verkündigen, das Reden des Wortes Gottes. In welchem Kontext auch immer. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. So, so wichtig. Egal in welchem Umfang, mit welchem Schwerpunkt, mit welchem Thema, mit welcher Art und Weise. Was wichtig ist, er rede es als Aussprüche Gottes. Das bedeutet erstens, die Quelle seines Redens ist Gott selbst, nicht er. Nicht seine Intelligenz, nicht sein Denken, nicht seine Vorstellungen, nicht seine Meinung, nicht sein Anliegen. Die Quelle ist Gott selbst. Er rede es als Aussprüche Gottes. Das heißt, er rede die Aussprüche Gottes. Wenn er verkündigt, dann muss er sich bewusst sein, dass es Gottes Wort ist. Das heißt, liebe Geschwister, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn jemand predigt und nicht weiß, ob das Gottes Wort ist oder nicht. Wenn er mehr Fragen aufwirft, als Antworten gibt. Wenn er, ja, ich weiß nicht genau, was es bedeutet, dann hat er keinen Platz da, keine Berufung. Weil wenn wir reden, Aussprüche Gottes, das ist wichtig. Auch zu wissen, man verkündigt Aussprüche Gottes. Man verkündigt das, was Gott offenbart hat. Nun, mir hat es nicht in der offenbart, wie es ein Paulus offenbart hat, aber er hat das, was ein Paulus offenbart hat, als Weisung aufschreiben lassen. Mein Auftrag ist was? Ich rede welche Aussprüche? Gottes. Das heißt, ich will jetzt kein Predigerseminar hier halten, aber das bedeutet, wenn man auf die Kanzel geht, predigt man nicht die Aussprüche der Politiker. Man redet auch nicht über die Aussprüche irgendwelcher Bücher. Man redet nicht die Aussprüche irgendwelcher Philosophen. Manche Predigten gleichen eine Zitatabfolge und einem Verweis auf die Politik, Sozialstruktur, was weiß ich. Es ist interessant, was der XY gesagt hat, es ist interessant, was der gesagt hat, aber was hat das Wort Gottes gesagt? Man predigt und redet die Aussprüche Gottes und nicht die Aussprüche von irgendjemandem. Das ist so, so wichtig. Das heißt, dass die Gemeinde weiß, was Gott gesagt hat. Die Gemeinde muss Gottes Wort kennen. Und so gut die all die Männer sind, die auch was geschrieben haben, wir predigen Aussprüche Gottes. Das heißt, die Quelle des Redens muss Gott sein. Aber genauso auch der Inhalt des Redens, was man redet, muss aus dem Wort Gottes kommen. Ich weiß, welcher Bruder jetzt eine ganz bestimmte Stelle schon sofort zitieren könnte. Römer Kapitel 10. So, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. So, das ist die Quelle. Man verkündigt aus dem Wort Gottes, da entsteht Glaube. Und das muss jeder, der in irgendeiner Art und Weise einen Dienst am Wort hat, ob Predigt, ob Lehre, ob Seelsorge, ob Leitung, ob Ermahnung oder Weisheit weitergeben, unterstützen, wie auch immer, in welchem Kontext, ob Hauskreis, ob persönliches Gespräch, jeder, der etwas weitergibt, er muss sich dessen bewusst sein, dass er Gottes Wort weitergibt. Warum? Das ist die einzige Quelle unserer Autorität. Und ich will euch so sagen, es ist die einzige Quelle der Kraft. Das ist der eine Grund. Der zweite nenne ich sofort. Das hat zwei Dinge zur Folge. Ich muss dessen bewusst sein, wenn ich verkündige, was ich zu verkündigen habe. Ich muss die Aussprüche Gottes verkündigen. Diese Rechenschaft muss sich jeder, der einen Dienst am Wort tut, muss sich dessen sein. Er verkündigt die Aussprüche Gottes. Das Zweite ist aber, für die Gemeinde, wisst ihr, was das bedeutet? Wenn die am Wort dienen, das tun, die Aussprüche Gottes predigen, lehren, weitergeben, als was muss die Gemeinde sie annehmen? An das hat der Willi gesagt. Ach, das hat der Lukas gesagt. Kommt man nach Predigt, ja, das war jetzt deine Meinung, meine Meinung ist eine andere. Ich weiß, was für eine Spannung wir da stehen. Aber für uns, oder ich möchte euch darum bitten, herausfordern, darüber nachzudenken. Wie hören wir Gottes Wort? Zu einem, ich weiß, die Autorität, die Verantwortung und die Last, die geschieht hier. Denn die Verantwortung ist, an diesem Ort Gottes Wort zu predigen, damit die Gemeinde Gottes Wort hört. Wenn sie die Gemeinde Gottes Wort hört, dann soll sie nicht sagen, ah, das ist der und der hat es halt gesagt. Sondern dann müssen wir es als Gottes Wort auch annehmen. Eine Stelle möchte ich euch vorlesen, die trage ich schon seit, ich weiß nicht wie viele Mittwochen mit mir rum. Wir hatten Gemeinderat und die jungen Brüder dürfen uns da am Wort dienen gerade. Und einer dieser jungen Brüder hat da in diesem Zusammenhang uns auch eine Bibelarbeit gemacht und die geht mir nach wie vor immer, das steht in 1. Thessalonicher, möchte ich bitten, kurz mit mir aufzuschlagen. Ich lese euch was vor. 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Ich hoffe, dass ich die richtige... Ist es das, oh Mann? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Und darum danken auch wir Gott unablässlich, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahm, sondern, wie es sich wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Ich muss in meiner neuen Bibel das nochmal neu suchen. Schon Paulus sagt, ich kam zu euch, er predigte da und ihr habt das angenommen, die Kunde, das Wort, die Verkündigung, Kunde von Gott empfing, es nicht als Menschenwort. Ihr habt nicht gesagt, Paulus hat gepredigt. Ihr habt verstanden, es ist Gottes Wort, Gott redet. Liebe Geschwister, wenn Gott durch die Aussprüche Gottes, also durch das Wort zu uns redet, dann redet er zu uns. Wie gehen wir damit um? Das ist was, wo ich sage, müssen wir uns prüfen. Gehen wir nach Hause und sagen, ach, schöne Predigt. Oder hat mir nicht gefallen. Darf ich ein bisschen böse sein? Mir hat das nicht gefallen, so wie er da gestanden ist, wie er sich angezogen hat. wie er sich gegeben hat. Zack. Und sich komplett verschlossen gegenüber dem Reden Gottes, Aussprüche Gottes. Was habe ich euch vorgelesen? Weh dem, der von dem Wort Gottes, von der Weissagung, die mitgeteilt, etwas wegnimmt oder dazu tut. Oder andersrum, glückselig ist der, der es liest oder hört und es bewahrt. Warum? Weil er weiß, oh, das ist Gottes Wort, das ist so wichtig. Was ich euch damit sagen will, wir haben ein Vorrecht. Es ist doch so, wenn wir hungrig sind, dann kriegen wir ein bisschen, wir sind so Danke über viel. Dann kriegen wir mehr, das essen wir irgendwann, sind wir satt. Und dann, ja, schön, dass wir essen, aber man genießt nicht mehr so, gell? Nicht mehr so sehr, wenn man erstmal wieder hungrig ist. Oder wenn man einfach, man merkt erstmal, wenn man was hat, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Dann merkt man, oh, das war doch so gut. Aber wenn man es hat, dann merkt man es gar nicht, dass es so gut ist. Wir sind privilegiert, wir können so viel geistliche Nahrung wahrnehmen. Und zwar durch den Dienst von so vielen Brüdern am Wort. Wir können Bibel lesen zu Hause, wir können hören online, wie viele Predigten, wir können Radio hören, wir können Bücher lesen. Wir sind, darf ich euch sagen, im Vergleich zu vielen Teilen der Welt überfüttert. Man kann nicht überfüttert sein im Geistlichen. Aber wir haben ein Riesenangebot. Und wir würden schätzen, was wir haben, wenn wir es nicht mehr so hätten. Wenn wir für eine Predigt 3 Stunden zu Fuß irgendwo hinlaufen müssten. Und das tun würden, weil wir so einen Hunger hätten. Das wäre uns egal. Und dann würden wir in 3 Stunden wieder nach Hause gehen. Das machen Menschen. Warum? Da bekommen sie Gottes Wort. Wie viel ist es uns wert? Ich weiß, dass es viel fies ist für diejenigen, das zu sagen, die Mittwoch für Mittwoch herkommen. Das müsste man denen sagen, die nicht kommen. Das verstehe ich. Aber ich will das nicht euch anklagen sagen, ich will euch das tröstend sagen. Lasst uns nicht vergessen, dass es ein Vorrecht für uns ist, dass wir Gottes Wort lesen und hören dürfen. Und unsere Aufgabe ist es zu bewahren. Es zu bewahren. Was zu bewahren? Das Evangelium. Dass wir rein sind durch das Blut des Lammes, dass wir ein Kleid bekommen, das sauber ist. Dieses Wort wollen wir nicht, wir wollen damit nicht fahrlässig umgehen. Wir wollen es hören. Wir wollen es hören. Nächsten Mittwoch muss ich doch noch einmal da hinein den zweiten Aspekt nur kurz erwähnen und dann ist schon fertig, weil vieles, doch, ist doch schon einiges. Ein bisschen. Wir werden sehen, noch warum wir es auch als Aussprüche Gottes tun müssen. Nicht nur, dass wir verstehen, dass es Gottes Wort ist, das hat was mit der Verherrlichung Gottes zu tun. Aber das erkläre ich dann in der nächsten Bibelstunde. So danke ich euch für die Aufmerksamkeit und ich möchte zum Schluss noch beten. Und dir danke, Jesus Christus, dass du dich uns mitgeteilt hast, dass du Weissagung gegeben hast als wirkliches, als eine Leuchte für unsere Füße, für unseren Weg. Damit wir den Morgenstern Jesus Christus in unseren Herzen erkennen, dass er in unseren Herzen aufleuchtet. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du so auf vielfältige Art und Weise begabst und auch dein Wort austeilst, auch in unserer Gemeinde, aber nicht nur in unserer Gemeinde, sondern in weltweit, dass du selbst dafür sorgst, Herr, dass trotz unserem fehlerhaften Sein des menschlichen Wesens und der Unfähigkeit und der Schwachheit, du dieses Wunder vollbringst, dass auf der ganzen Welt Menschen das Evangelium von Jesus Christus weitergeben, bezeugen, in einer Weise, dass du es gebrauchen kannst, dass sie zum Glauben kommen, als Aussprüche Gottes. Herr, ich preise dich dafür und danke, Herr, dass es auch in unserem Ort geschehen darf. Herr, dass wir deine Aussprüche hören dürfen. Ich will dich loben und dich verherrlichen dafür. In deinem Namen, Jesus. Amen. Gesegnete Zeit. Kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mittwoch.